ab 1985 auf einer damals noch jugoslawischen, heute kroatischen Insel. Also sie war natürlich auch kroatisch, aber damals für uns Deutsche war das alles Jugoslawien. Machte keinen Unterschied. Ich muss dazu sagen, ich bin Westdeutscher. Ich konnte da also auch einfach hinfahren, weil Jugoslawien ja eine offene Grenze hatte und damit im Pass man einfach einreisen konnte und auch ausreisen. Auf dieser Insel habe ich einen Typ kennengelernt, mit dem ich mich ausgiebig über meinen Frust über die Entwicklung der neuen Deutsche Welle ausgelassen habe, die ja mit DAF und Ideal und großartigen Bands angefangen hatte und mit Markus und Nena im absoluten Schlager endete. Und daraufhin sagte dieser Typ zu mir, du, das lief bei uns ganz anders. Bei uns nehmen die Bands, die in den späten 70ern richtig geile Musik gemacht haben, heute auf großen Plattenfirmen tolle Platten in professionellen Studios auf und sind Mainstream. Und ich habe mir eigentlich dabei erstmal gar nichts gedacht, außer der labert mich voll. Zumal er auch noch einen wirklichen Hammer gebracht hat. Er hat mir gesagt, du kriegst morgen von mir ein paar Kassetten geschenkt. Und ich bin vom Vater her aus der DDR, aus Jüterbock. Also mein Vater ist natürlich ausgereist, bevor ich geboren bin, aber ich kannte ein bisschen die DDR und ich kannte auch Tschechien und Polen schon ein bisschen. Und ich wusste, dass das Verschenken einer Kassette, also ein Liebesbeweis war, weil Kassetten waren selten. Sie waren nicht so selten wie Kassettenrekorder, aber das insgesamt machte natürlich erstmal in einem sozialistischen Land einen merkwürdigen Eindruck. Und noch merkwürdiger wurde es am nächsten Morgen, wo mir der Typ tatsächlich 10 bespielte Kassetten schenkte in der Packung. Richtig so, sein, was er so als Set im Urlaub dabei hatte zum Hören. Die Kassetten habe ich heute noch. Ich habe sie mir vor einiger Zeit wieder angeguckt, weil ich mit diesem Menschen auch wieder Kontakt habe. Die sind noch so mit Filzstift bestiftet, wie man in den 80er Jahren seine Lieblingskassetten den Namen seiner Band draufschreibt, in einem bestimmten besonderen Schriftzug, der an das Plattencover erinnert, aber man kann halt mit 13, 14, 15, 16 noch nicht so gut malen, wenn man es jemals lernt. So sehen diese Kassetten also aus und das war wirklich von Bielodubme über Bulldozer, also die großen Bands der 70er Jahre, bis hin zu Toshi Papes, Party Breakers, Punkerty, die großen Bands der 80er, ne, der späten 70er und frühen 80er Jahre, bis hin zu Ekaterina Velika, Disziplina Kitschme, also Bands, die auch noch weit in die 90er rein Strahlkraft hatten und gespielt haben. Das ganze große Ding. Und ich habe mir diese Kassetten angehört und war so begeistert, dass ich da wieder hingefahren bin, um diese Bands zu finden.
Jetzt hast du ein Stichwort schon gebracht, das entscheidend ist, nämlich dass Jugoslawien ein sozialistischer Staat gewesen ist, aber es ist ja ein besonderer sozialistischer Staat gewesen, als blockfreier Staat, als ein Staat, der nach Westen geöffnet war, als ein Staat, wo das zentrale Stichwort die Arbeiter-Selbstverwaltung gewesen ist, als umkämpftes Stichwort. Vielleicht kannst du das schildern, was hat das denn für die Subkultur in Jugoslawien bedeutet? Also was für einen Ausgangspunkt hatten die da vielleicht, was hat es also für Strukturen vielleicht gegeben, in denen sie sich entfalten konnten? Ja, vom Ausgangspunkt her dieser Subkulturen.
Ich beschreibe das mal mit einer Szene. Als ich das erste Mal in Jugoslawien angekommen bin, 85, stiegen wir, das waren so 5 von meinen Kumpels und Icke, alles so eine kleinen südwestdeutschen Dorfpunker, also mit Lederjacken oder Bomberjacken und Dragging Jeans und Stiefeln im Hochsommer, wie man damals so rumgelaufen ist, wenn man gedacht hat, man wäre cool oder das keiner gewesen wäre. Wir stiegen also aus dem Zug, liefen aus diesem sehr schönen Hauptbahnhof. Rijeka ist ja so eine richtige italienische in Anführungsstrichen Stadt, also eine mediterrane Stadt. Davor ist ein Platz, auf dem Platz ist ein Brunnen. Und an diesem Brunnen hingen Jugendliche, junge Menschen in unserem Alter rum und tranken Bier und hörten Musik. Und es lief ein Polizist vorbei, der war riesengroß und hatte einen roten Stern oben auf der Mütze und einen Schlagstock an der Seite baumeln. Er sah also schon genau so aus wie ein Polizist in einer sozialistischen oder einer kommunistischen Diktatur. Und der hat sich überhaupt nicht für diese Punks interessiert. Und alleine das ist eine Sensation. Das unterscheidet Jugoslawien ganz grundsätzlich von allen anderen sozialistischen Ländern Europas, weil man hat von Polen über die Sowjetunion sowieso, über Ungarn, über Tschechien, überall Ärger bekommen, wenn man so aussah und so eine Musik gehört hat. Und die Polizei war sehr interessiert an einem und wie wir heute wissen auch die diversen Staatssicherheitsdienste. In Jugoslawien nicht. In Jugoslawien haben Punkbands oder Bands, die sehr kritische Texte haben, wo man nicht groß ruminterpretieren musste, um einen Song wie Genossen, ich glaube euch nicht. Da braucht man nicht viel zu interpretieren. Das war ziemlich klar auf die Partei gemünzt und das bezog, hat ein ganz klares politisches Thema. Aber so einen Song konnte man auf einer staatlichen bzw. öffentlichen Plattenfirma aufnehmen. Und das ist in den anderen sozialistischen Staaten Osteuropas einfach mal undenkbar.
Nun würde es mich wundern, wenn das nicht trotzdem auch ohne Konflikte und ohne Repression gegangen ist. Also gerade durch diesen antistaatlichen Gestus und eine Konfrontation oder Provokation, die gerade die Punks sicherlich auch gesucht haben, inwiefern hatten das eben auch zu Konflikten geführt?
Es hat immer wieder zu Konflikten geführt, aber die Konflikte haben nicht damit geendet, dass Musiker fertig gemacht worden sind wie in der DDR. wo wir ja mit Renft und anderen Bands Beispiele haben. Ein Film über Gundermann ist ja gerade rausgekommen, gerade vor einiger Zeit, wo wir wissen, also dass Musiker tatsächlich von der Staatssicherheit observiert, fertig gemacht wurden und so weiter. Wer sich mit Václav Havel und der Tschechoslowakei ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass es auch da Hippie-Bands gab, die nicht auftreten durften und so weiter. Wie gesagt, in Jugoslawien gab es Auseinandersetzungen, aber die waren wesentlich harmloserer Natur. Die berühmteste ist vielleicht die Marshall-Affäre. Die Sarajevo-Band Zabranjeno Pušenje, zu Deutsch Rauchen verboten, spielte auf einem Konzert, ich meine in Mostar in Bosnien. Und ihnen ging der Verstärker kaputt. Und daraufhin sagte der Sänger, oh, uns ist der Marshall verreckt. So, der Marshall ist in Jugoslawien Präsident Tito. Und Witze über Präsident Tito fand auch das kommunistische System in Jugoslawien überhaupt nicht lustig. Es gab eine Kampagne in den Medien gegen die Band. Sie hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, aber wenige Monate hinterher eine Platte rausgebracht, eine grandiose Konzerttournee hingelegt und das war's mit der Marshall-Affäre.
Jetzt hast du auch ein Stichwort genannt, nämlich neben dem Punk auch Wave oder New Wave. Das ist ja tatsächlich was, wenn man so ein bisschen im Internet nach jugoslawischen Bands sucht oder eben nach Bands aus dem ehemaligen Jugoslawien, dann findet man gerade ganz viele Wave-Bands. Und das finde ich irgendwie bemerkenswert, weil Wave, New Wave, Dark Wave liegt ja dann auch nicht fern, ist eben eine Subkultur, die durch eine gewisse Melancholie ausgezeichnet ist, durch eine gewisse Düsterkeit. Und da fällt mir als Analogie eben ein die Schwarze Welle, also ja so eine Reihe von Filmen aus den 60er Jahren in Jugoslawien, die sich eben auch durch so eine gewisse Düsterkeit ausgezeichnet haben. Jetzt waren ja die 80er Jahre allgemein eine recht düstere Zeit, was so die subkulturellen Erzeugnisse betrifft. Aber würdest du das erstmal bestätigen, dass es vielleicht auch gerade in diesem Jugo-Wave-Zusammenhang, dass es da eine besondere Art von Düsterkeit auch gibt?
Nein, ich würde nicht sagen, dass die Art der Düsterkeit besonders ist. Besonderheit ist, der Grund ist eher, dass die Jugoslawen durch die Reisefreiheit und durch einen Haufen ältere Brüder, die einen Haufen Tonträger aus England mitgebracht haben, sehr viel mit solchen Bands wie Joy Division zu tun hatten. Übrigens auch die Westberliner Bands, also die Neubauten und was es so an Avantgarde und New Wave in Westberlin gab, und das war ja eine satte Szene, war auf Tonträgern in Ex-Jugoslawien gut vertreten. Und jetzt gehen wir auf die ästhetische Ebene. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem Zerfall in sozialistischen Städten in den 80er Jahren und dem Zerfall in Nordengland und dem Zustand, in dem Westberlin war. In so einem Ambiente kann man sich einerseits ganz gut ausheulen und ganz gut Depri machen und ganz gut in Richtung The Cure, sagen wir mal, sich bewegen. Man kann das aber auch sehr lustig betreiben und sagen, wir spielen hier Punkrock und New Wave in einer lustigen Baracke und haben eine Menge Bewegungsspielräume, die Leute in vielleicht hübscher aussehenden Gegenden, wo es ein bisschen positiver wirkt, gar nicht so haben.
Wenn wir jetzt von Punk und Wave sprechen, dann kann man ja sagen, für den Punk ist das ab den 70er Jahren, schwappt ja ziemlich direkt auch rüber von England und USA nach Jugoslawien, dann Wave so in den 80er Jahren und 90er sind sicherlich auch noch so, Anfang der 90er ist noch so eine Hochzeit, Anfang der 90er, das ist jetzt gerade auch der Zeitraum, wo sich ja die Wirtschaftskrise in Jugoslawien, die ja in den 80ern schon manifest geworden ist, dann eben transformiert in die Zerfallskriege hinein. Das sind Bürgerkriege, die unglaublich blutig gewesen sind, die ganz viel zerstört haben. Was hat das denn mit diesen Subkulturen in Südosteuropa gemacht? Also inwiefern sind diese Ereignisse vielleicht auch von diesen Künstlerinnen und Künstlern verarbeitet worden? Haben die sich positioniert?
Es ist das passiert, was in vielen Fällen passiert, dass man heute die Alben von damals in die Hand nimmt und denkt, wow, die haben das ja vorhergesehen. Besagte Band Zabranjeno Pušenje, Rauchen verboten aus Sarajevo, haben Jahre vorher einen Song gemacht, gibt es eine Textzeile drin, dass die Bastardia, also die Altstadt von Sarajevo, brennt und dass er dort Menschen ohne Köpfe sieht. Und ich habe den Sänger gefragt, ob er zu dem Zeitpunkt an einen kommenden Krieg gedacht hat oder an sonst irgendwas. Und der hat gesagt, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich habe nur rumgesponnen. Ich hatte Depressionen, Laune, einen schlechten Kater. Ich habe das einfach nur aufgeschrieben. Milan Mladenovic von Ekaterina Velika, beziehungsweise die Band, seine Band Ekaterina Velika, Ekaterina die Große aus Belgrad, haben Anfang der 90er ein Album aufgenommen, das heißt Dum Dum. Und auf dem Cover ist der Kopf des Sängers Milan Mladenovic zu sehen, der sich eine Pistole an den Kopf hält, also wie beim russischen Roulette. Ich habe die Platte nach Beginn des Krieges rauf und runter gehört. Es war eigentlich mein Kriegsalbum. Aber die Ideen zu den Songs sind viel älter als der Kriegsbeginn. So kann man vielleicht sagen, die jugoslawischen Musiker haben wahrgenommen auf irgendeiner emotionalen Ebene, dass was richtig daneben läuft. Und zwar mehr daneben, als es sonst läuft. Also Krise war ja in Jugoslawien schon länger. Aber an Krieg haben ja doch sehr lange sehr wenige vernünftige Menschen gedacht und haben vielleicht dieses Gefühl auf ihre Alben transportiert. Aber sie haben es nicht vorausgesehen. Sie haben nicht diejenigen, die es wirklich geahnt haben, die sind abgehauen und die, die es geahnt hätten, wären auch abgehauen. Was der Krieg mit der Szene gemacht hat, er hat sie einerseits, wie soll man sagen, befruchtet. Also ich bin einer der Glücklichen, die also Mitorganisationen des ersten Konzerts von Zagreber und Belgrader Bands zusammen nach Kriegsbeginn und habe den Austausch zwischen den Leuten, nachdem sie ja kommunikativ durch den Krieg, damals gab es ja noch kein Internet, also die Herrschenden haben die Telefonleitungen abgestellt und das war es mit der Kommunikation mit der anderen Hauptstadt, unterbrochen worden waren, wieder gesprochen haben. Und habe wahrgenommen, dass sie doch sehr ähnliche Prozesse durchlaufen sind und auch sie haben sich auf dieser Tour und auch hinterher, eigentlich bis heute, gegenseitig befruchtet. Und insofern hat ja auch die jugoslawische Popkulturszene ihren Start tatsächlich überlebt. Sie ist wirklich das, was der kroatische Autor Ante Perković die siebte Republik genannt hat, nämlich die einzige Republik, die quasi immateriell war, die jugoslawische Kultur, die es aber bis heute gibt ohne den jugoslawischen Staat.
Du hast das Stichwort vom Abhauen genannt und ich habe das auch gelesen, dass du auch viel gearbeitet hast zu Subkultur und was die für eine Rolle gespielt hat für junge Jugoslawen dann im Exil, weil eben viele geflohen sind vor dem Krieg, dann nach Westen gegangen sind. Was kannst denn du dazu sagen? Also vielleicht auch, welche Subkulturen sind das, die dann im Exil zentral ist und inwiefern trägt das eben bei auch zu so einer exiljugoslawischen Identität vielleicht?
Lass mich versuchen, den Bogen zu machen zu deiner vorherigen Frage noch zu dieser. Gleichzeitig mit diesem gegenseitigen Befruchten und mit dem die Subkulturen nochmal auf, wie soll man sagen, Höchstleistung bringen, hat der Krieg natürlich den Subkulturen auch ihre soziale Grundlage entzogen. Damit meine ich nicht den jugoslawischen Staat, sondern die Tatsache, dass dieses Staatsgebilde genügend Einwohner, genügend Bürger, genügend Spielstätten und auch genügend Massenkaufkraft hatte, um sowas wie eine lebendige Popkulturszene überhaupt laufen zu lassen. Die Verbindung zur Auswanderung ist, dass ja dann in den 90er Jahren doch eine Menge Musiker das Land verlassen haben, eine Menge Kulturschaffende das Land verlassen haben, eine Menge Kriegsflüchtlinge das Land verlassen haben. Und da, wo ich mich damals aufhielt, also in der ersten Hälfte der 90er, war ich Redakteur bei der Taz zuständig für Ex-Jugoslawien, viel unterwegs, aber letztendlich in Berlin. Und da hat sich wirklich ein Amalgam aus Musikern, Bauarbeitern, ehemaligen Lagerhäftlingen, traumatisierten Frauen und so weiter gebildet, die alle sich um diese Musik rum gruppiert haben. Das war eine Szene, die zumindest, wenn man sich dafür interessiert hat, sehr, sehr spürbar war, die auch eine materielle Form hat, die es heute noch gibt, nämlich das Berliner Sound System Balkan Beats. Robert Schoko, der DJ, ist genau aus dieser Generation und war mit ein paar anderen Leuten der quasi derjenige, der den Sound gemacht hat auf den Partys, die in Berlin liefen. Ich weiß, dass in den anderen deutschen Städten sich solche Szenen auch gebildet haben, namentlich in den westdeutschen Städten. Der Grund ist, dass viele Leute, die geflohen sind oder die ausgewandert sind, zu Verwandten gegangen sind, die in den westdeutschen Städten als Gastarbeiter gelebt haben. Es gab ja in Westdeutschland Jugoslawen. Und dementsprechend, da wo es viele Jugoslawen gab, in Frankfurt, in München, in Berlin sind es relativ weniger im Ruhrgebiet, aber auch in Hamburg, hat sich quasi eine Exilszene gebildet, die zeitweise auch neben Balkan Beats noch ein paar andere Soundsystems hatte, die so eine Band hervorgebracht haben wie die Trovaci aus Düsseldorf, die Vergifter, die allesamt als Deserteure bzw. ja sich dem Kriegsdienst entziehende Menschen hier nach Deutschland gekommen sind. Die spielen übrigens bis heute. Ebenfalls in Düsseldorf gibt es die Gruppe TNT. Also es gibt noch ein bisschen Reste von dieser Szene. Und diese Szene, die nie eine institutionalisierte Form gefunden hat, die auch wirklich auf losen Kontakten beruht und die vorm Internet entstanden ist und dann natürlich mit dem Internet eine Verbindungsmöglichkeit erhalten hat, die es möglich gemacht hat, dass sie bis heute besteht, die hat so Sachen gemacht wie im Exil Titos Geburtstag feiern. Das war ja in Jugoslawien so ein Nationalfeiertag, den übrigens Leute wie ich zu kommunistischen Zeiten nicht begangen haben. Also diese ganzen staatlich angeordneten Feiertage waren nicht so unsere Sache als Punker und Wafer, sondern ne, man nutzt die Gelegenheit, spielt dann auch ein Konzert, aber das macht man jetzt nicht unbedingt im Namen Präsidents Titos. In dem Moment, als Präsident Tito von quasi seinen eigenen Leuten ja in Ex-Jugoslawien demontiert worden war und man seine Büsten nicht mehr im öffentlichen Raum gefunden hat, sondern nur noch auf der Müllkippe, hat sich diese Flüchtlings-, die Aspora-Szene quasi angeeignet. Und da gab es großartige Partys. Es gab großartige Live-Vertonungen von Filmen mit deutschen Texten, um dann die deutschen Leute, die man mittlerweile kennengelernt hatte, quasi da auch mit reinzunehmen. Es gab so eine irre Geschichte wie Ende der 90er Jahre, das Balkan Black Box Festival in Berlin, das sich vorgenommen hat, organisiert von Flüchtlingen, Gastarbeiterkindern und Deutschen bzw. dort in Deutschland lebenden Enthusiasten, alles an Kultur aus Ex-Jugoslawien nach Deutschland oder damals nach Berlin zu bringen, was nicht typisch war, also was keine Blasmusik war, was keine Balkanmusik war, was nicht nach Schlebowitzer und Zwiebeln stank, sondern eher nach Industriestadt. Und Teile dieser Szene sind, wie gesagt, noch immer aktiv.
Genau, damit schlägst du ja auch den Bogen in die Gegenwart. Und das fände ich auch nochmal spannend, eben zu schauen, wie sieht es denn heute in den ex-jugoslawischen Republiken aus? Es ist sicherlich auch schwierig, da so gesamt was sagen zu können, aber du beschäftigst dich ja auch immer noch auch tagespolitisch eben mit den Ereignissen dort. Was kann man denn sagen zu Subkulturen heute? Ist da was aus den 70ern und 80ern noch da, was heute wieder hochkommt? Oder sind es eben andere Subkulturen, die vielleicht jetzt zentral geworden sind?
Beides. Also einerseits gab es ja 2005 die große Revival-Tournee von Bielo Dugme, der wichtigsten Band der 70er und 80er, wenn man es auch so möchte, der 90er Jahre. Gordan Bregovic ist für die das Stichwort Bielo Dugme, das heißt übrigens weißer Knopf, nicht im Kopf haben, das Stichwort. Gordan Bregovic ist ja ein großer Filmkomponist, um nicht zu sagen einer der größten der Welt, denke ich. Der hatte diese Band Bielo Dugme, die waren... Wie würde man das denn auf Deutsch übersetzen oder auf international? Die waren die Beatles, die waren die Clash und die waren die Deep Purple Jugoslawiens. Sie haben also quasi drei große musikalische Phasen abgedeckt. Die hatten 2005 ein Revival-Konzert und haben halt Fußballstadien gefüllt. Und zwar sowohl in Zagreb, der Hauptstadt des heute unabhängigen EU-Staates Kroatien, als auch in Sarajevo, der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas, als auch in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens. Und irre ist, dass das nicht nur für diese Riesenbands gilt, sondern auch die ganzen anderen Bands, die in den 70er, 80er, ja auch 90er und mittlerweile natürlich auch in den frühen 2000ern, die sind ja auch nicht mehr ganz jung, spielen. Die sind im gesamten ex-jugoslawischen Raum unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes von Mazedonien bis Slowenien und zurück und haben überall ihre Fans. Es gibt Nachrücker, vielleicht haben manche der Zuhörer schon von Dubioda Kollektiv gehört oder es besteht die Gelegenheit, diese wunderbare bosnische, Reggae-Punk-Band mal aufzulegen auf Radio Korax. Die sind zurzeit kontemporär unterwegs. Ich glaube, das ist zurzeit das beste Beispiel für was aus jugoslawischer, ex-jugoslawischer Popkultur entstehen kann, was so spielt. So, und jetzt kommt der totale Kontrapunkt. Neben diesen Rockpartys gibt es ja auch die sogenannten Zeike, also Volksmusik, beziehungsweise neu komponierte Volksmusik mit Synthesizer und Disco-Rhythmus unten drunter, die von überproportionierten Männern und Frauen vorgetragen wird, in einer Szene, die dann eher so an Emir Kusturica erinnert, also das ist gewissermaßen der folkloristische Teil der jugoslawischen Popkultur. Und auch das ist vor Ort am Blühen, um nicht zu sagen, das hat natürlich sowohl finanziell als auch von den Leuten, die auf solche Veranstaltungen gehen, ganz andere Ausmaße als die Rock- und Pop-Szene. Und auch das findet ja überall im Westen statt. Also Emir Kusturica, das No Smoking Orchestra, was ja eine Art Fusion zwischen der Rock- und Punk-Szene ist. Kusturica hat auch in den 80er Jahren kurzfristig bei Sabranin und Pushin hier den Bass gespielt. Und dem, was heute so Balkan-Sound ist. Die spielen ja auch mal in Argentinien und füllen da ein Fußballstadion.